SRF 3.
Testen, 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 das machen vor allem die Asiaten und nun auch die Bündner. Der Kanton Graubünden versucht bei der Pandemiebekämpfung einen eigenen Weg. Statt ins Disneyland, vielleicht schon bald in den Donald Park. Wir sprechen mit dem Trump-Biografen, der ahnt, was der Mann als nächstes vorhaben könnte. Eine elektronische Identitätskarte würde das vergessene Passwortproblem lösen, doch die Widerstände dagegen sind gross. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Wir beginnen die Sendung mit der mutierten Corona-Variante Dominic Rolli.
Bereits über 120 Mal wurden die neuen Coronavirus-Varianten in der Schweiz entdeckt. Das hat das Bundesamt für Gesundheit bekannt gegeben. Zwar sind die Ansteckungszahlen sowie die Spitaleinweisungen und die Todeszahlen derzeit rückläufig, aber die Expertinnen und Experten des Bundes sind dennoch besorgt. Bereits im Februar könnten die neuen ansteckenden Virusvarianten für die Mehrheit der Neuansteckungen verantwortlich sein und die Fälle könnten exponentiell zunehmen. Es sei daher wichtig, die Fallzahlen jetzt mit den neuen Massnahmen nach unten zu drücken. Und damit gleich noch zu den Zahlen von heute Donnerstag. Das Bundesamt für Gesundheit hat heute 2.474 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Laut SRF Data liegt der 7-Tages-Schnitt 21% tiefer als in der Vorwoche. Weiter sind laut dem Bundesamt 53 Menschen nach einer Corona-Infektion verstorben. Die Zahl der neuen Spitaleintritte liegt bei 106.
Danke, Dominik. Alles zu Theater, Bücherläden, Restaurants. Der Bundesrat schickt uns in einen zweiten Shutdown. Er möchte, dass wir möglichst zu Hause bleiben, damit das Land das Virus in den Griff bekommt. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere heißt testen, testen, testen. Möglichst viel und immer wieder. Es ist quasi der asiatische Weg. Der Kanton Graubünden will das nun ausprobieren. Die Behörden wollen die Pandemie mit einer gross angelegten Testaktion in den Griff bekommen. Christian von Burg von der Wissenschaftsredaktion. Wie wollen die Bündner das machen? Was ist da genau geplant?
Ja, es sind wirklich sehr gross angelegte Tests, die da geplant sind, mit mehr als 20'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das immer und immer wieder, jede Woche. Es handelt sich, würde ich sagen, um eine geschickte, interessante Übungsanlage. Denn unterdessen gibt es ja PCR-Spucktests, wo man also keine unangenehmen Abstriche mehr braucht. Und diese Tests sind gut. Die Spucke von mehreren Leuten wird da dann gepoolt, werden also zusammen mit einem Test getestet und so spart man Geld. Wenn eine dieser Sammelproben dann positiv ist, werden die 4 bis 10 Leute aus der Sammelprobe separat nachgetestet. Und so kann man eben ganz viele Menschen testen und die infizierten, aber asymptomatischen Leute gezielt rausfischen. Und das will man vor allem in Firmen so machen, aber auch an den Schulen.
Und was sagt die Wissenschaft dazu? Bringt das wirklich was?
Ja, das kommt darauf an, wie gut die Übungsanlage ist. Aber an diesem Konzept in Graubünden haben viele Fachleute aus dem Umfeld der ETH mitgearbeitet, kluge Köpfe. Mir scheint das ziemlich durchdacht und zumindest einen Versuch wert. Die wissenschaftliche Taskforce, die hat dem Bundesrat schon lange empfohlen, auch symptomlose Menschen gratis testen zu lassen. Bisher hat es beim Bund immer geheißen, das bringe nichts. Die Leute wiegten sich dann nach diesen Tests in falscher Sicherheit. Aber unterdessen findet da ein Umdenken statt. Das BAG zeigte sich heute Nachmittag jedenfalls sehr interessiert an diesen Versuchen in Kanton Graubünden und hat angekündigt, dass auch der Bundesrat bald entsprechende Entscheide in diese Richtung fällen werde.
Graubünden geht nun diesen Weg. Ist sowas vielleicht auch in anderen Kantonen geplant?
Bisher nicht, zumindest nicht nach meinem Wissen und nicht in großem Stil. Und man muss einschränkend auch sagen, dass sich das nicht 1:1 auf alle Kantone übertragen ließe, schon allein wegen der beschränkten Laborkapazitäten. Aber im kleineren Rahmen ist mit gezielterem Testen noch sehr viel möglich, würde ich sagen. Basel-Land etwa testet jetzt wöchentlich mit diesen Spucktests das Personal in den Alters- und Pflegeheimen. 1200 Personen wurden so im ersten Durchlauf vor 1,5 Wochen bereits getestet. 18 von ihnen trugen das Virus in sich, waren asymptomatisch und hätten deshalb wohl viele alte und gebrechliche Menschen angesteckt. 4/5 aller Personen, die in Basel-Land an Corona gestorben sind, sind in einem Alters- und Pflegeheim gestorben. Jetzt, nach nur einmal Testen, geht die Zahl der Ansteckungen bereits langsam zurück. Das ist ein Modell, das man an vielen anderen Orten gut kopieren könnte.
Ein interessanter Ansatz mit diesem Rumspucken. Besten Dank für diese Information. Das war Christian von Burg von der Wissenschaftsredaktion. Und nun noch einmal zu Dominic Rolli und zu den Ökonomen der Grossbank Credit Suisse.
Ja, sie erwarten, dass die Wirtschaft in der Schweiz in diesem Jahr weiterhin wächst, trotz zweiter Pandemiewelle und trotz verschärften Corona-Maßnahmen durch den Bundesrat. Der wirtschaftliche Schaden der zweiten Welle werde deutlich geringer sein als derjenige der ersten Welle, schreibt die CS in einer Mitteilung. Die Prognose werde aber nur eintreffen, wenn es gelinge, die Fallzahlen zu stabilisieren oder zu senken. Entscheidend sei zudem eine hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Am 7. März stimmt das Schweizer Stimmvolk über die Initiative für ein Verhüllungsverbot ab. Heute haben die Befürworter, eine Allianz aus Parteilosen und Vertretern von SVP, FDP und EDU, den Abstimmungskampf lanciert. Jegliche Form der Vollverschleierung diskriminiere muslimische Frauen, argumentieren sie. In der Schweiz gehöre es zu den zentralen Grundwerten des Zusammenlebens, sein Gesicht zu zeigen. Bundesrat und Parlament empfehlen dagegen, die Initiative abzulehnen. Ihr indirekter Gegenvorschlag sieht vor, dass weiterhin die Kantone über Verhüllungsverbote entscheiden können. Und anstelle eines nationalen Verhüllungsverbots soll es eine Pflicht geben, in gewissen Situationen das Gesicht zu zeigen, zum Beispiel bei Behördengängen.
Info 3 Abend.
Auch Bill Clinton musste ein Impeachment, also ein Amtsenthebungsverfahren, über sich ergehen lassen und 1868 auch Präsident Andrew Johnson. Aber Donald Trump schlägt alle. Gegen ihn läuft seit gestern bereits das zweite Verfahren. Der Vorwurf: Anstiftung zum Aufruhr. Damit geht noch Präsident endgültig unrühmlich in die Geschichtsbücher ein. Aber auch ohne dieses zweite Impeachment wird die Welt Donald Trump nicht so schnell vergessen, auch wenn er ab kommendem Mittwoch nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten ist. Davon ist Michael D'Antonio überzeugt. Er hat eine Biografie über Trump geschrieben und Auslandredaktor Andrea Christen konnte mit ihm sprechen.
So ist das normalerweise. US-Präsidenten scheiden aus dem Amt und rasch sind sie weg aus dem grellen Rampenlicht. Aber Donald Trump ist kein normaler Präsident und der Gedanke, die Aufmerksamkeit zu verlieren, sei für ihn unerträglich, sagt Michael D'Antonio. Nicht nur wegen des Egos. Aufmerksamkeit bedeutet für Trump nämlich auch Geld. Deshalb sei es gut möglich, dass Trump bald verkünde, er wolle 2024 wieder kandidieren, sagt der Trump-Biograf. Auch wenn das nur ein Bluff sein sollte, könnte er damit ein Vermögen machen, denn seine Anhängerschaft spende fleißig.
In the days since the election,
seit der Wahl im November hat er wohl um die $300 Millionen an Spenden eingenommen. Wenn er einen Weg findet, auch langfristig an Geld seiner Unterstützer zu kommen, dann würde er vielleicht bis zu 1 Milliarde im Jahr einnehmen.
Das Amtsenthebungsverfahren werde Trump nicht daran hindern. Im Gegenteil, es erhöhe beim harten Kern seiner Anhänger seinen Marktwert. Schon eher ein Problem, dass eine Amtsenthebung damit enden könnte, dass Trump gar nicht mehr kandidieren darf. Und vor allem, Trump brauche dringend einen neuen Lautsprecher, denn auf Twitter und anderen sozialen Medien ist er gesperrt. Da Trumps Geschäftsimperium in Schwierigkeiten sei und er hohe Schulden begleichen müsse, sei die Motivation, eine Art politischer Medienstar zu werden, groß. Michael D'Antonio beobachtet Trump schon lange. Für seine ausführliche Biografie hat er den heutigen Präsidenten stundenlang interviewt. Er ist sich sicher, Trump werde sich noch stärker zur Medienfigur der Rechten machen, eine Art politischer Provokateur. Womöglich mit eigenem Fernsehsender oder einer Art Trump-Park.
You can imagine a kind of Trump world.
Stellen Sie sich eine Art Trump-Themenpark vor. Man könnte in Florida Disneyland besuchen und dann, wenn man mit der Achterbahn fertig ist, könnte man Trumps Park besuchen.
Take a side trip to Trump world after they're finished. Riding Space Mountain.
Das höre sich abenteuerlich an, gibt Michael D'Antonio zu. Aber wer wie er Trump über Jahre beobachtet habe, wisse, dass bei ihm mit allem zu rechnen sei, auch mit dem Abenteuerlichsten.
Und jetzt zu einem Thema, das weder mit Trump noch mit Corona zu tun hat, aber viel mit uns allen. Es geht um die elektronische Identifizierung, kurz der eID. Sie ist eine Art Pass auf digitaler Basis. Man kann damit belegen, dass man eine bestimmte Person ist, kann im Internet einen Strafregisterauszug bestellen oder eine Ferienwohnung mieten und so weiter. Eine Idee, die eindeutig belegt, wer man ist. Niemand kann sich als jemand anderes mehr ausgeben. Doch das Gesetz über die elektronische Identifizierung ist heftig umstritten. Einige Organisationen haben das Referendum ergriffen. Abgestimmt wird am 7. März darüber. Gaudenz Wacker über das Für und Wider der elektronischen ID.
Das Internet ist überall. Längst gehöre es zu unserem Alltag, stellt Justizministerin Karin Keller-Sutter fest.
Wir kaufen auch ein Zugticket, bestellen Waren, Lebensmittel oder einen Betreibungsregisterauszug und bezahlen auch Rechnungen online.
Dabei muss man sich meist einloggen. Staatlich garantiert könnte man dies nun erstmals mit der elektronischen Identifizierung, kurz EID, tun. Denn der Bund garantiert die Identität der Benutzer. Für die technische Umsetzung hingegen können private Unternehmen oder auch Kantone zuständig sein. Sie entwickeln das Instrument, mit dem man sich identifiziert, sei dies etwa eine App auf dem Smartphone oder den Chip auf einer Karte. Und da haken die Gegnerinnen des Gesetzes ein. Private Firmen, die mitmischen bei der Identifizierung, das könne nicht sein, sagt der Kampagnenleiter des Referendumskomitees Daniel Graf. Die Identifizierung von Personen sei eine Kernaufgabe des Staates.
Die Bürgerinnen und Bürger haben einen sehr emotionalen Zugang zu einem Pass, wo das Schweizer Kreuz heute drauf ist. Jetzt geht es eben darum zu entscheiden, wer Verantwortung übernimmt für unsere digitale Identifikation.
Seit längerem in den Startlöchern dafür steht die Swiss Sign Group, ein Konsortium von Versicherungen, Banken, Post oder SBB. In Frage kämen aber auch Tech-Giganten aus dem Ausland.
Wenn eine Firma wie Google einen Handelsregistereintrag hat in der Schweiz und bereit ist, die Daten hier zu bearbeiten, dann werden mit diesem Gesetz die Türen weit geöffnet, dass solche Unternehmen eine EID herausgeben können.
Justizministerin Keller-Sutter kontert, das Gesetz sei ein Kompromiss, denn es sehe eine Aufgabenteilung zwischen Staat und privaten Akteuren vor. Allerdings
mit einer sehr starken Rolle des Staates. Diese Rolle des Staates wird ja immer etwas unterschätzt in dieser Diskussion.
So wache der Bund nicht nur über die Identität der Benutzerinnen, er kontrolliere auch die Firmen, die EIDs herausgeben. Die Identifizierung im Internet und der Staat, welche Rolle er da spielen soll, das ist eine der entscheidenden Fragen in diesem Abstimmungskampf.
Gleich zu den Wetteraussichten. Zuerst schauen wir aber noch auf Straße und Schiene, Dominik.
Da hat es heute vielerorts Probleme gegeben wegen des vielen Schnees. In Graubünden und im Wallis waren gewisse Ortschaften weder mit dem Auto noch mit dem Zug erreichbar, zum Beispiel Arosa und das Obergoms. Zudem gab es in der ganzen Schweiz zahlreiche Verkehrsunfälle. Die Rutschpartie auf den Straßen, die dürfte noch etwas anhalten. Damit sind wir bei den Aussichten. Der Schneefall hält nämlich noch bis morgen Mittag an. Im westlichen Mittelland fällt unterhalb von 400 bis 800 Metern auch Regen bei 0 bis 5 Grad. SRF Meteo rechnet damit, dass in den Alpen diverse Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Und damit noch zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.866 Punkten, 0,2% im Plus. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 0,788 gehandelt und den Dollar gibt's für 88 Rappen 84.
Das war Info 3, News und Hintergründe in einer knappen Viertelstunde. Im Studio heute Rebecca Villiger, Dominik Rolli und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.